Qi, der Expertenpodcast rund um Körper, Geist und Seele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Qi-Podcast. Heute zum Thema Hochsensitivität. Wir haben Sabine Knoll zu Gast. Hallo Sabine, freut mich, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Möchtest du dich einmal vorstellen?
Und uns? Ja, ich bin die Obfrau des hochsensitiven Netzwerks von HSB für HSB. Das ist ein Verein, der über 50 Mitglieder in ganz Österreich hat. Und wir bieten für andere Hochsensitive Unterstützendes an, sowohl in Einzelarbeit als auch in Gruppen, von Austauschgruppen hin bis zu Lehrgängen. Ich bin außerdem selbst hochsensitiv natürlich, deshalb auch die Gründung des Vereins vor 11 Jahren. Und das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, weil ich halt 2009, 2010 erst darauf gestoßen bin, dass ich selbst hochsensitiv bin und im Nachhinein dann sehr viel verstanden habe aus meiner Geschichte.
Ja.
Ich war ursprünglich als Journalistin sehr aktiv, sehr viel beim ORF, 14 Jahre als Kulturjournalistin, danach als ganzheitliche Gesundheitsjournalistin bei Ö1 und habe auch Bücher geschrieben, für Printmedien gearbeitet, für Online-Medien gearbeitet und war immer sehr, sehr aktiv. Habe dann 1999 ein Schamanismus-Seminar mitgemacht, was mein Leben nochmal sehr verändert hat und dann ein Seminarhausprojekt im Waldviertel gestartet. Und das halt alles parallel, wie das so einer Scanner-Persönlichkeit, die ich auch bin, wie ich jetzt weiß, eine vielseitig interessierte, begabte, so entspricht. Und irgendwann war es dann zu viel. Speziell energetisch herausfordernd. Und dann kam das Burnout 2001. Und im Rückblick sage ich, wenn ich als HSB mehr meine Grenzen geachtet hätte, wahrgenommen hätte und damit gewahrt hätte, dann hätte ich mir vielleicht das Burnout ersparen können. Und das war mit eine Triebfeder für die Gründung des hochsensitiven Netzwerkes, weil ich gesagt habe, wenn ich die Informationen weitergeben kann und andere bewahren kann, sozusagen vor dieser Erfahrung oder rechtzeitig sie unterstützen kann, Stopp zu sagen, sich nicht immer zu überfordern, weil die Reizüberflutung ist das Thema
beim Hochsensitiven,
dann ist der Beitrag sozusagen gelungen aus meiner Seite. Ja. Ich habe irgendwie bemerkt, also man kann Hochsensitivität also an 4 Faktoren festmachen.
Genau. Das.
Es geht um die detailliertere Reizwahrnehmung. Das heißt, es kommen mehr Eindrücke auf die Biofestplatte. Wir haben mehr Pixel, unser Bild hat mehr Punkte sozusagen. Ja, die muss man auch wieder abspeichern. Dann diese Sensory Processing Sensitivity, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Das ist das, was im Nervensystem abgeht sozusagen. Ja, das ist tiefergehende Verarbeiten, das ist sehr, sehr speziell bei Hochsensitiven, das ist also wirklich ein Phänomen des Nervensystems, das man auch im MRT nachweisen kann. Dann die starke Empathie und das emotionale Innenleben, auch das sieht man im Frontallappen am MRT, dass da verstärkt Aktivitäten sind. Und das sind alles Reize. Und diese Reize führen zu einer schnelleren Reizüberflutung. Und wenn sozusagen diese 4 Faktoren zusammenkommen, diese detailliertere Wahrnehmung, tiefgehendere Verarbeitung, Empathie und Emotionalität, schnelle Reizüberflutung, spricht man von Hochsensitivität. Das hat die Elaine Aron definiert, die amerikanische Psychotherapeutin und Psychologin, die seit Anfang der 1990er Jahre diese Veranlagung erforscht. Und das ist eben eine Veranlagung, keine Krankheit, keine Störung, das ist wichtig.
Glaubst du, dass es mit dieser reizüberfluteten Zeit erst gekommen ist oder dass es jetzt erst erforscht worden ist? Also gibt es Hochsensitive jetzt erst oder hat es die schon immer gegeben?
Die hat es auch schon früher gegeben. Es gibt andere Forschungen, die gehen schon sehr weit zurück, schon vor Elaine Aron, die immer wieder auf denselben Prozentsatz von Menschen gekommen sind, nämlich 15-20% waren das sehr lange, die einfach anders wahrnehmen und anders reagieren. Früher hat man das reaktivere Kinder auch zum Beispiel genannt. Oder also es gab verschiedene Studien von anderen Forschern, schon lang vor Aron, die ähnliche Phänomene im Nervensystem und bei der Veranlagung festgestellt haben. Aber es waren unter anderen Namen immer wieder auf dem Markt sozusagen. Ja? Und die Aron ist dann selbst von ihrer Therapeutin auf dieses Thema aufmerksam gemacht worden und hat sich dann wirklich hinter die Forschung geklemmt, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Arthur Aron. Und seither schauen Sie halt auch mit dem MRT ins Gehirn rein, was da so passiert, und haben sehr viel Umfrageforschung auch gemacht. Und es gibt schon ganz viele Studien jetzt auch im europäischen Raum. Unter anderem 2017, 18 gab es eine Studie in Großbritannien mit hochsensitiven Kindern und Jugendlichen. Und da ist der Prozentsatz bereits von 20 bis 35%. Ja? Also die
Okay.
Tendenz ist steigend.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Reizüberflutung wird auch mehr in unserer Gesellschaft, es wird alles schneller, alles lauter. Ich glaube persönlich, ist es auch ein Entwicklungsschritt, der sich vollzieht. Ich glaube, es ist sowas wie, ja, evolutionär möglicherweise, dass einfach unsere Sinne jetzt aufgehen, dass wir mehr wahrnehmen auf allen Gebieten, auch bis ins Übersinnliche zum Teil hinein. Und dass die Kinder, die jetzt kommen, vielleicht auch schon ganz viel mitbringen. Wir haben vielleicht noch einiges entwickeln müssen, was jetzt schon selbstverständlicher ist, ja, bei den Nachkommenden.
Ja.
Die kommen vielleicht auch schon mit wacheren Sinnen. Und ich glaube, die Welt braucht auch jetzt hochsensitive Menschen.
Ja.
Sie braucht einen anderen Umgang auch mit dem Planeten und miteinander. Und das ist genau das, was jetzt evolutionär sozusagen auch ansteht als Entwicklungsschritt.
Ja. Kannst du einen Zusammenhang geben zwischen den vielen ADHS-Kindern, die da mit Drogen zugepumpt werden, dass die eigentlich auf eine Art hochsensibel sind und dann und das unterdrückt wird durch, also gibt es da einen Zusammenhang?
Es kann manchmal Verwechslungen geben. Es gibt die Birgit Trappmann-Kohr zum Beispiel, die in ihrem Buch auch darüber schreibt und sagt, es wird manchmal ADS, die stille Form, und ADHS, die hyperaktive Form des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms, mit Hochsensitivität verwechselt. Manche, die die Diagnosen stellen, wissen nichts von Hochsensitivität. Es kann ein introvertierter, hochsensitiver ADS möglicherweise als Diagnose bekommen. Die Introvertierten sind 70% der HSB. Ein Extrovertierter möglicherweise eine ADHS-Diagnose bekommen.
Ja.
Birgit Trappmann-Kohr sagt, sie unterscheidet es in der Art und Weise des Denkens. HSB denken sehr vernetzt und auch sehr rechtshirnig kreativ. Und sie sagt, sie stellt fest, dass die ADHS-Kinder mehr linkshirnig analytisch denken.
Okay.
Es gibt aber auch hochsensitive, also ich bin sehr im Gespräch auch mit unseren Kindern und Jugendexpertinnen immer wieder im Netzwerk. Und ich höre, dass manchmal schon beides auch Hand in Hand gehen kann. Ja, wie die Trappmann-Kohr sagt, für sie geht das nicht, das entweder oder. Ja. Und HSB-Kinder mit Medikamenten zuzupumpen, wäre kontraproduktiv. Ich weiß wiederum von ADHS-Erwachsenen, die sagen, Ritalin ist das Einzige, was mir geholfen hat. Ja. Die wollten das von sich aus. Also gibt es
Ja.
auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell festzustellen. Ja. Also da muss man wirklich am besten mit jemand im Gespräch sein, der sowohl von Hochsensitivität was versteht, als auch von
Also,
ADHS.
ja. Und jetzt sag gleich einmal, wie kann man es testen? Jetzt habe ich ein Kind und glaubt, dass da irgendwas hat, tut sich in der Schule schwer, hat Probleme. Lehrerin sagt, bitte lass uns das Kind einmal anschauen. Wie wird das getestet? Wie testet man darauf?
Auf Hochsensitivität.
Genau.
Da gibt es Fragebögen, so die sogenannte HSB-Skala von der Elaine Aron. Die gibt es für Erwachsene, aber auch für Kinder. Und da
Okay.
gibt es so Ja-Nein-Fragen, die man dann ankreuzen kann. Und dann sieht man, wenn man in einem gewissen Punktebereich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass man hochsensitiv ist. Es gibt verschiedenste Online-Tests bereits. Ich halte mich gerne an das Original, an die Elaine Aron. Die Elisabeth Heller, unsere Kinder- und Jugendexpertin im Netzwerk, ist da sehr firm mit all diesen Dingen. Und die ist auch Psychotherapeutin in Mödlingerheim. Also mit Kindern schicke ich die meisten Leute zu ihr oder in der Steiermark zur Heidi Gekel-Schneeberger. Die ist auch unsere Kinderexpertin in der Steiermark.
Okay.
Also da kann man es feststellen. Und wenn man einmal ein Buch gelesen hat, die Aaron hat Bücher geschrieben, zum Beispiel über hochsensitive Kinder oder hochsensible Kinder wird es dann meistens übersetzt und auch über Eltern von HS-Kindern. Und wenn man das mal liest, dann hat man das Gefühl, ah, warum schreibt die über mich? Ja, kennt die mich? Also, das ist so, das höre ich von vielen, die das erste HSB-Buch gelesen haben. Ah, was für eine Erleichterung. Ich bin jetzt nicht ein Fall für die Psychiatrie und völlig daneben, sondern ich bin hochsensitiv. Aha, da gibt es noch andere wie mich. Ja? Ist auch bei den Gruppen immer wieder so schön zu sehen, dass diese große Freude da ist, wenn man merkt, das ist eine
Ja,
Veranlagung, die auch noch andere betrifft.
ja, ja, ja. Und vor allem, dass man dann sieht, dass nichts falsch, dass nichts falsch rennt bei einem, sondern dass man, ja. Wie äußert sich's bei, ich sage jetzt einmal, bleiben wir mal bei den Kindern. Wie würde man überhaupt auf die Idee kommen, am Verhalten jetzt zum Beispiel oder an Problemen, die die Kinder haben und dann natürlich auch bei uns?
Bei den introvertierten Kindern ist es oft, dass sie so wie Träumerchen wirken. Also in der Schule sich dann scheinbar wegträumen oder vielleicht auch noch bei einem Gedankengang festhängen, weil sie irgendetwas noch weiter denken, das die Lehrerin gesagt hat oder etwas nicht ganz verstanden haben und dann interne Denkprozesse laufen. Die denken sehr tief nach und vor, auch die Kinder und nicht nur die Erwachsenen. Und das wird ihnen dann manchmal als Abwesenheit ausgelegt. Jetzt
Okay.
eher die extrovertierteren Kinder, die könnten auch, wenn sie reizüberflutet sind, sehr laut werden, sehr überdreht werden. Manchmal ist es auch zu viel Zucker, was dann zum Beispiel auch sowas wie ADHS auslösen kann angeblich. Ja? Also dann ist es eher diese Form von, es ist zu viel und ich werde aggressiv. Ja? Das ist manchmal bei den Burschen auch zu sehen. Wenn die dann in der Natur sich austoben können, sind sie gleich wieder herunter. Ja? Also es braucht dann ein Ventil auch zum Reize verarbeiten. Manchmal kann das Ventil heißen, wirklich Stille, Ruhe, meditativ, alle Reize ausblenden möglichst, ja? Auch nicht zu viel vorm Computer sitzen. Oder es kann heißen, sehr in die Bewegung gehen, damit der Körper die Stresshormone auch wieder abbauen kann. Weil wir dürfen nicht vergessen, Hochsensitivität und Reizüberflutung heißt, unser Stresssystem ist sozusagen auf vollen Touren am Laufen. Das heißt, der Körper schüttet Stresshormone aus, zuerst Adrenalin, dann Cortisol, die Nebennieren powern volle Kanne. Ja? Und wenn ich lange, lange, lange Cortisol ausgeschüttet habe, das ist bei Erwachsenen dann auch immer wieder ein Thema, dann sagen die irgendwann, jetzt reicht es, ja? Jetzt habe ich genug gegeben, jetzt kann ich nicht mehr. Und stellen dann die Cortisolproduktion ein und dann kommt dieses chronische Müdigkeitssyndrom. Und das kann dann eben ins Burnout führen. Also wenn wirklich hormonell die Nebennieren ausgepowert sind. Die kann man wieder aufpäppeln, ja, mit so Adaptogenen wie Ashwagandha oder Rhodiola, die Rosenwurz. Man kann sie mit Proteinen aufpäppeln, da gibt es einiges. Und halt nicht immer noch mit Stimulantien wie Kaffee oder sowas nachhelfen, die noch mehr ausdauern.
Jetzt, bei dir hat es in einen Burnout gemündet oder ist halt eskaliert durch den. Was rätst du Leuten, die solche Probleme haben, dass sie sich. Also was ist der Approach, dass man versucht, das anzunehmen und zu embracen oder dass man versucht, sich das abzutrainieren oder nicht abzutrainieren, aber sich halt auf gewisse Situationen ein bisschen abzuhärten, kann man das, dass man sagt, okay, das setzt mich unter Druck, ich sollte jetzt einmal lernen, mit solchen Sachen besser umzugehen. Geht das? Sollte man das überhaupt machen?
Also mit dem Abhärten, ich glaube, das funktioniert nicht auf Dauer. Manche HSB versuchen es unten zu halten, es zu negieren, so zu laufen, wie alle laufen und so mitzumachen, wie alle machen. Das geht eine Zeit lang und irgendwann sprengt es den Topfdeckel sozusagen, ja, wenn ich ihn unten halte. Alles, was ich annehme, das spricht jetzt auch die Bewusstseinstrainerin, kann sich leichter wandeln. Das heißt, auch wenn ich meine Reizüberflutung annehme und bewusst fühle und umarme, wie du das genannt hast, dann kann sie sich wandeln. Ja? Also Gefühle wollen gefühlt werden, die brauchen unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir sie ständig wegdrängen, speichern sie sich im Körper ab und können auch zu Symptomen werden. Und alles, was ich annehme, fühle und auch wieder gehen lasse, kann sich schnell verwandeln. Und das ist halt so der Schlüssel sozusagen für Transformation. Also alles, was ich mit einem großen Ja dazu fühle und nehme, das braucht nicht bestehen bleiben und immer wiederkommen, damit ich es anschaue. Das heißt, es ist wichtig, nicht in den Widerstand zu gehen. Ja? Wenn ich es negativ bewerte, gehe ich in den Widerstand. wenn ich es positiv bewerte oder zumindest nicht bewerte, das wäre ein Vorteil, dann kann ich es leichter annehmen und kann damit gehen sozusagen. Und wenn ich spüre, ich bin an einer Grenze, wäre ganz wesentlich, nicht über meine Grenzen ständig drüber zu gehen. Weil meistens haben wir so ein inneres Sensorium, das kennen, glaube ich, alle, so eine innere Stimme. Manchmal ist es ein kleines Stimmchen, ja, das leise wird, wenn wir nicht auf es hören. Und das sagt, jetzt ist genug, jetzt geht's heim von der Party, weil jetzt ist der Reizfilter, ja, jetzt ist das Reservoir voll sozusagen, jetzt geht's wieder ans Verarbeiten. Wenn wir dann permanent drüber gehen, weil wir den Partner nicht kränken wollen, weil es gerade so nett ist, was auch immer, ja, oder permanent von einem Termin zum nächsten hetzen und nicht dazwischen auf unsere Regeneration achten, dann powern wir uns aus und dann landen wir schneller im Burnout. Ja. Das heißt, je mehr ich meine Grenzen wahren kann, desto besser. Um meine Grenzen wahren zu können, muss ich sie aber überhaupt erst wahrnehmen können. Ja? Wenn ich meine Grenzen überhaupt nicht spüre, weil ich permanent im Wandern bin, und das ist leider Gottes auch einerseits eine schöne, aber andererseits auch eine wenig hilfreiche Einstellung von HSP, immer zu schauen, dass es allen anderen gut geht, sich selber zu vergessen. Ja? Und das heißt dann, ich spüre mich gar nicht mehr. Ich bin beim anderen mit der Aufmerksamkeit, der andere ist bei sich, es ist niemand bei mir daheim. Ja? Ich bin immer draußen mit der Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt nicht bei mir daheim bin, in meinem Körper gut drinnen bin, gut geerdet bin, dann spüre ich überhaupt nicht, wo meine Grenzen sind. Dann kann ich sie auch nicht wahren, wenn ich sie nicht wahrnehmen kann. Das heißt, ganz wesentlich auch bei unserer Arbeit am Wifi-Lehrgang, zum Beispiel Experte, Expertin für HSP, ist mal zu lernen, wie bin ich denn gut im Körper, wie kann ich mich erden. Die Verbindung nach oben ist meistens von selber ganz stark da bei HSP. Ja? Und wir schauen, dass wir nach oben und nach unten gut verbunden sind und gut zentriert im Herzen, gut in unserem Körper, damit wir spüren, wo sozusagen sind jetzt in diesem irdischen Ich, ja, die Grenzen. Wir haben manchmal so, ich habe das Gefühl gehabt bei mir selber, ich habe immer so den Eindruck gehabt, wir sind grenzenlose Wesen. Aber dass ich im physischen, im Körper mit meinen Grenzen und mit meinem Kraftreservoir haushalten lernen sollte, das war wirklich ein Lernprozess für mich, das anzunehmen, dass ich da nicht grenzenlos bin. Ich kann Energie nachtanken, aber es braucht halt sozusagen immer wieder diese Bereitschaft, mal Stopp zu machen, zu verarbeiten, nachzutanken, immer wieder auf mich zu schauen im Alltag und mir die Auszeit noch einzuplanen.
Sollte man sich, wenn man weiß, dass man hochsensibel ist oder sensitiv,
Vielleicht sollte man die
das
Begriffe auch noch klären. Kann ich mal
genau,
zwischen? Weil
danke. Ich
es schwirrt immer so hochsensibel und hochsensitiv herum und manche glauben dann, es ist was Unterschiedliches. Die Ellen Aron hat das Buch geschrieben, The Highly Sensitive Person. Das wird übersetzt als hochsensible Person auf Deutsch, hauptsächlich von den Anglisten, Anglistinnen. Es gibt aber auch die Übersetzung hochsensitive Person. Die ist mir näher, weil beim hochsensibel schwingt immer so das Sensibelchen mit. Dann glauben manche, je mehr man angerührt ist, desto hochsensibler ist man. Ja? Das sind dann diese weinerlichen Tanten, ja? Das sind dann die Hochsensiblen. Das geht es nicht. Darum ist mir hochsensitiv näher. Es fangen jetzt, um damit die Verwirrung perfekt ist, manche Autorinnen im deutschsprachigen Raum an zu unterscheiden und sagen, hochsensibel ist für mich nur die Reizoffenheit der Sinne, der fünf Sinne. Ja? Und hochsensitiv, das betrifft die Übersinne. Das ist keine Unterscheidung, die Ellen Aron selbst getroffen hat. Wir bleiben gern bei dem, also sie sagt, es ist graduell unterschiedlich wie HSP das Leben. Manche sind sehr spirituell, manche sind ins Übersinnliche rein begabt und leben das andere nicht. Aber alles ist hochsensitiv, ja. Oder sensibel ist gleich bei uns. Also ich verwende den Begriff synonym. Im Netzwerk gibt es Menschen, die sagen hochsensibel, andere sagen hochsensitiv, wir meinen dasselbe.
Findest du, dass man sich anpassen sollte an sich? Wenn man jetzt so einen Job hat, der prädestiniert dafür ist, dass einem früher oder später die Sicherungen raushaut, sollte man das dann machen überhaupt? Oder sollte man sich dann in ein dementsprechendes Umfeld begeben, das einen gar nicht erst so dermaßen an seine Grenzen bringt?
Also wenn ich die Wahl habe, wähle ich lieber das ruhige Einzelbüro als das Großraumbüro.
Okay.
Wenn ich jetzt nicht die
Also.
Wahl habe, kann ich vielleicht schauen, gibt es eine Möglichkeit, zumindest nur ein oder zwei Tage in der Woche in dem Großraumbüro zu sein und den Rest im Homeoffice zu machen. Jetzt gibt es ja schon auch
Ja.
angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre da Möglichkeiten, für die sich auch Dienstgeber mehr öffnen. Das
Ja.
kommt HSB manchmal sehr entgegen.
Das denke ich mal, ja.
Ja, also ich kann natürlich auch schauen, dass ich dann mir genug Auszeiten in der Freizeit einplane, damit ich die Reizüberflutung wieder verarbeite. Es wäre dann günstig, wenn ich wirklich so einen Job habe, der mich sehr, sehr, sehr fordert die ganze Woche, dann nicht noch Samstag, Sonntag auch volle Kanne Reize
Ja, ja,
einzufügen, weil
ja.
dann wird sich's rächen. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, ich arbeite 5 Tage die Woche so voll, dass ich dann 2 Tage nur mehr liegen kann und ich nehme das in Kauf. Wenn das für Sie stimmt, ja gut, für mich wäre das jetzt nicht so optimal, ja. Also ich hätte ganz gern auch was dann von meinem Wochenende
Ja.
außer liegen. Also
Ja.
das ist dann die Frage, will ich das so spielen? Ja, ist mir der Job jetzt so viel wert, dass ich das in Kauf nehme? Kann ich es anders gestalten innerhalb des Jobs oder bin ich woanders besser aufgehoben?
Ja. Und bei denen, die sich es nicht aussuchen können, die Kids, gibt es da Schulen schon, die sich auf sowas spezialisieren?
Ich kenne
Was?
alternative Schulen,
Ja.
die anders mit den Kindern umgehen.
Ja,
Ich kenne
aber.
Schulen im Waldviertel, ja, wie das Pan-Zentrum, wo ich weiß, dass die Kinder nicht mal Ferien machen wollen, weil es so spannend ist zwischen in der Natur sein, mit den Tieren sein, Theatergruppe, Band haben, was auch immer, ja, kreativ sein miteinander. Die sagen schon in den Ferien dann, wann können wir wieder lernen, weiterlernen. Ja. Die sind in ihrer Neugier
Toll.
nicht gebremst und in ihrer Kreativität, sondern unterstützt. Und für die ist das ein völlig anderes Erlebnis. Solche Schulen gibt es natürlich. Jetzt im
Ja.
normalen Schulbereich sozusagen gibt es manchmal Montessori-Klassen, die vielleicht noch ein bisschen anders unterwegs sind. Es ist ja wieder sehr unterschiedlich, wie die Kinder ticken, ob sie sehr eigenverantwortlich entscheiden können, wie sie lernen möchten oder mehr Anleitung brauchen. Es ist nicht jedes Modell für jedes Kind automatisch gleich gut.
Ja, natürlich, natürlich. Ist man's von Haus aus oder entwickelt sich das, wenn man?
Es ist eine Veranlagung und es ist genetisch und vererbt, sagt die Aaron in ihrer Forschung.
Okay.
Das heißt, es sind meistens auch die Eltern oder Großeltern hochsensitiv, auch wenn man es ihnen nicht immer gleich ansieht.
Nein.
Also für mich war spannend, dass ich meinem Vater mal ein Buch geliehen habe, um ihm so ein bisschen Einblick zu geben, wie möglicherweise meine Mutter ticken könnte. Das war mein Verdacht. Er hat das gelesen und gesagt, du, ich glaube, ich bin das. Und im Rückblick habe ich mir gedacht, das erklärt mir vieles. Er hat einen sehr, sehr lauten Job gehabt und er war immer möglicherweise hochgradig überreizt, wenn der von Montagen heimgekommen ist. Und dann verstehe ich manche
Ja.
Reaktionen sehr, sehr gut, wenn der wirklich an seinem Limit war. Und er ist auch keiner, der gerne in Einkaufszentren geht oder so viel Trubel hat. Das war schon eher meine Mutter, ja, die hat das ganz gern. Und aus der Perspektive kann ich auch sagen, ja, ich kann das verstehen, dass das mein Vater möglicherweise ist, nur ich wäre nicht drauf gekommen. Ja? Und als Mann, auch aus dieser Generation, war es für ihn auch nicht so leicht, das zuzulassen. Die waren ja noch auch so die
Das.
Familienversorger, Fels in der
Ja.
Brandung und so der Marlboro Man ist mein Vater nicht, aber das spukt ja auch noch so in
Ja.
manchen Männerhirnen rum. Die Jüngeren tun sich jetzt schon leichter, sich zu outen als Hochsensitive. Ja? Für die ist das schon
Das.
viel selbstverständlicher.
Du hast vorher gesagt, am MRT sieht man das. Kann man sich da einfach testen lassen? Wie würde man das machen?
Da müsste man bei einer Studie dabei sein.
Schon, gell? Das kann man jetzt nicht.
Man hat zum Beispiel festgestellt, dass im Frontallappen, wo Empathie und Mitgefühl sitzen, diese Bereiche sehr aktiv sind bei Hochsensitiven, also aktiver als bei anderen Menschen.
Ja.
Es gibt dann auch schon Forschungen mit dem EEG und alles Mögliche. Also ganz, ganz spannende Dinge. Auf der Webseite von der Elaine Aron, auf der englischsprachigen, gibt es Zusammenfassungen von den Studien. Wer sich da einlesen mag, HS Person heißt ihre Website, ist auch verlinkt, also auf hochsensitiv.net, das ist unsere Website des HSB-Netzwerks. Da gibt es unter Infos online, also unter Weiteres kann man viele Links sich anschauen, wo noch Informationen drauf sind und da findet man das auch verlinkt.
Okay, cool. Wie viele Teilnehmer, wie groß ist dieses Netzwerk? Erzähl einmal da, wollte ich vorher schon fragen.
Also wir sind jetzt in allen Bundesländern vertreten und Vorarlberg wird im Moment von Tirol mitbetreut und da sind über 50 Mitglieder mit Angebot dabei und auch noch einige ohne Angebot, die dann einfach ermäßigt sozusagen unsere Angebote nutzen können und auch bei internen Angeboten mitmachen können, die nicht öffentlich sind. Und das sind jetzt Lebenssozialberaterinnen genauso wie Coaches, Therapeutinnen, aber nicht nur. Es sind auch kreative Menschen dabei, Künstler, Künstlerinnen. Also es geht in viele, viele, viele Bereiche rein. Wir haben eine Berufsliste, die kann man durchscrollen. Also das sind
Cool.
eine lange Liste von ganz verschiedenen Berufen. Und man kann auf der Webseite suchen nach Bundesländern. Man kann über eine Karte, eine interaktive suchen, wer ist denn in meiner Nähe. Das sieht man dann gleich ganz gut, auch optisch. Man kann nach Spezialgebieten suchen, zum Beispiel hochsensitive Kinder, hochsensitive Tiere haben wir auch schon dabei.
Okay.
Scanner-Persönlichkeiten, die vielbegabten, vielinteressierten und Hochsensitivität in Unternehmen. Also da haben wir dann Mitglieder aufgelistet, die diese Spezialgebiete sozusagen auch abdecken und darüber Bescheid wissen. Und diese Doppelveranlagung, Hochsensitivität und Scanner-Persönlichkeit zum Beispiel, ist eine doppelte Herausforderung auch, weil das manchmal Persönlichkeitsanteile beinhaltet, die sich innerlich sozusagen diametral entgegenstehen. Also der HSB ist eher langsam, denkt gründlich nach, bevor er entscheidet. Der Scanner ist sehr schnell, sehr spontan, wenn der begeistert ist
Okay.
zumindest. Der HSB ist recht schnell reizüberflutet. Der Scanner kann nicht genug kriegen, der ist wahnsinnig neugierig. Die sind auch in den Kursen, die mit dem großen Trichter da sitzen, so einfüllen, einfüllen, einfüllen. Ja, ich will mehr Informationen. Der
Okay.
HSB-Anteil bricht schon zusammen daneben. Ja, der geht ins Burnout. Der Scanner, wenn er unterfordert ist, geht ins Bore-out. Ja, der braucht die Anregung. Ja.
Okay.
Also da gibt es ein paar so Anteile. Wir stellen das dann auch auf im Kurs, ja, um sich anzuschauen, was geht auf meiner inneren Bühne ab. Und wenn die HSB-Seite übergewichtig ist, dann ist der Scanner völlig unterfordert. Wenn der Scanner übergewichtig ist, ist der HSB völlig überfordert. Und es braucht wirklich diese Balance, immer zu achten, dass das Reizlevel optimal ist, dass beide auf ihre Kosten kommen zwischen Anregung und Entspannung. Also es sind schon extrovertierte HSB gefordert, aber die Scanner unter den HSB doppelt. Und dann gibt es auch noch High Sensation Seeker, das hat die Erin in ihrem Beziehungsbuch auch thematisiert, weil es ganz spannend ist für die Konstellationen in Beziehungen auch. Die High Sensation Seeker, das ist eine Veranlagung, die hat der Marvin Zuckerman erforscht. Das sind die, die suchen die starken Reize und die großen Risiken. Das sind die
Die
Bungee-Jumper, die
Adrenalin-Junkies,
Tiefensurfer.
ja, okay.
Ja,
Okay.
die schenken sich's ein, ja. Und das sind auch die, die manchmal dann bipolare Diagnosen haben, weil die sind so voll im Geschehen und dann, wenn der HSB-Anteil innerlich merkt, jetzt geht gar nichts mehr, sind sie voll weg vom Geschehen, ja. Also sie switcht so hin und her. Also die sind mit einem Fuß auf der Bremse und mit einem am Gaspedal. Und da heult der Motor auch manchmal ganz schön auf, ja. Also die sind
Das
gefordert.
glaube ich. Und sag jetzt die Scanner. Erklär mir das bitte noch einmal. Was sind Scanner?
Scanner-Persönlichkeiten, das ist eine Veranlagung, die hat die Barbara Sher in ihrem Buch Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast, beschrieben. Sehr humorvoll. Ja? Das
Okay.
ist eine Beraterin aus Amerika. Die hat jetzt nichts mit Hochsensitivität am Hut, aber es gibt deutsche Autorinnen, die sich sowohl mit der Hochbegabung und Vielbegabung als auch mit Hochsensitivität beschäftigt haben, wie die Anne Heinze zum Beispiel. Die haben das zusammengebracht und haben gesagt, ah, ich habe bemerkt, es gibt auch HSB, die sind Scanner-Persönlichkeiten und das ist herausfordernd. Und die Scher hat eben gesagt, es gibt verschiedene Arten von Scannern. Da gibt es Scanner zum Beispiel, die immer wieder auf dasselbe zurückkommen, die vielleicht zwei Bereiche haben, die sie besonders interessieren oder die einen Schirmberuf haben, wo vieles drunter passt. Da falle ich auch so rein. Ja. Also das Schreiben war bei mir immer wieder so ein Schirm. Ja. Also ich habe
Okay.
als Journalistin gearbeitet, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Schreibseminare gehalten, ich arbeite als Lektorin auch noch manchmal, ich begleite Menschen, die Bücher schreiben. Also das ist so ein Schirmberuf. Da kann man Verschiedenes unter einem Dach sozusagen machen. Dann auch eben schreiben über verschiedene Themenbereiche wäre auch so ein Schirm. Ja, also Journalistin zu sein und über verschiedene Themenbereiche schreiben zu können, befriedigt auch den Scanner-Anteil. Dann gibt es aber auch Scanner, die sagen, das Leben ist zu kurz, um zweimal dasselbe zu machen. Die sind heute Gärtner und morgen Astronaut, jetzt überspitzt formuliert. Ja. Also die wollen Abwechslung. Die machen kurz was. Gibt es auch welche, die werden zum Serienmeister, die tauchen ein. Wenn sie es können, interessiert sie es nicht mehr, dann tauchen sie ins nächste ein. Und dann gibt es sogar Serienspezialisten, die geben es nicht unter der Expertise, ja, die vertiefen sich voll in ein Thema, bis sie das komplett drauf haben. Und wenn man sagt, so, jetzt wird es dann an die Erntezeit gehen, ne? Jetzt ist man Experte für ein Thema, dann sagen sie, gut, ich weiß genug, jetzt gehe ich ins nächste Thema. Ja? Das sind so die Serienspezialisten. Gibt es auch. Also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Scanner-Typen und manche haben das Problem, die haben so viele Interessen, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und andere kommen nicht zum Abschließen, weil das nächste schon wieder spannender ist. Und die Barbara Schör gibt dann auch so Tipps, wie kann ich denn dranbleiben und abschließen lernen zum Beispiel, oder wie tue ich mir leichter, was anzufangen und nicht mit dieser großen Auswahl überfordert zu sein. Also ist ganz spannend zu lesen.
Würdest du einem Hochsensiblen raten, eine Partnerschaft mit einem weiteren Hochsensiblen einzugehen? Oder wird das eher schwierig? Wie tun sich die untereinander?
Es haben alle Konstellationen Vor- und Nachteile. Also zwei Hochsensible miteinander schätzen meistens diesen Gleichklang oder dass sie nicht viel erklären müssen, was Hochsensitivität ist. Der andere versteht das, auch wenn er vielleicht mit einem anderen Sinn empfindlich ist, als man selber oder nicht ganz genau gleich reizüberflutet reagiert. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen von Hochsensitivität. Aber dieses Verständnis füreinander und dieser Gleichklang, der wird sehr, sehr geschätzt. Also HSB mit HSB ist tendenziell eine Spur glücklicher, sagt die Erin nach ihrer Forschung, als HSB mit Nicht-HSB. Es gibt aber auch HSB, die sagen, um Gottes Willen, mit einem anderen HSB nie mehr wieder, ja. Weil es eskaliert nämlich auch schneller, halt, wenn beide reizüberflutet sind, ja. Oder wenn sie sich dann abschotten von der Gesellschaft da draußen, weil es halt gemeinsam so kuschelig ist, dann werden sie halt so zur Insel und nehmen nicht mehr teil am gesellschaftlichen Leben. Das kann es auch nicht sein. Oder manche Aufgaben, die halt dann vielleicht sehr 3D sind, will dann keiner machen. Das ist dann wieder bei Partnerschaften, wo einer hochsensitiv ist und der andere nicht, was oft als Gewinn gesehen wird, wenn der HSB sagt, mein Nicht-HSB-Partner macht jetzt die ganzen Behördenwege oder das Einkaufen gehen ab oder was auch immer, ja, so diese 3D-Dinge oder fährt mit dem Auto zum Mechaniker und ich muss das nicht tun. Das wird auch manchmal als sehr ergänzend und als wohltuend erlebt. Ist sehr unterschiedlich, was man möchte. Dafür fühlen sich die oft nicht so verstanden von ihren Partnern, weil du kannst 100-mal erklären, was Hochsensitivität ist, wenn das ein anderer nicht erlebt. Von innen wird das schwer nachvollziehen.
Oder glaubt, dass das ein Modetrend ist oder was auch immer, das
Das ist ein Modetrend, glaube ich, das haben manche in den Köpfen jetzt im Moment. Ne? Es ist schon so, hochsensibel sein ist schon was. Manche, also man muss auch ein bisschen hinschauen. Manche verkleiden auch ihre Neurosen ein bisschen mit dem Mäntelchen der Hochsensitivität, ja, oder nehmen es als Vorwand, um nicht teilzunehmen an manchen Dingen. Ja, ach, ich bin so hochsensibel, ich kann da nicht hingehen. Also solche Sachen passieren. Und eines sollte man auch anschauen, es gibt auch sowas wie eine erworbene, scheinbare Hochsensibilität, also es schaut so aus wie Hochsensibilität, ist aber Traumatisierung. Also Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die verhalten sich oder fühlen sich auch hochsensitiv, sind es aber nicht von Kindheit an. Und da ist es dann eben hilfreich zu schauen, wie war das denn früher? Habe ich das in meiner Kindheit und Jugend auch schon erlebt, das mit dem Test mal im Rückblick auf mein früheres Leben? Oder hat das mit einem gewissen Zeitpunkt begonnen und gab es da eine Traumatisierung? Das heißt, wenn dann am Trauma gearbeitet wird, verändert sich da auch wieder was. Also da gibt es auch Forschungen mittlerweile und Menschen, die sich damit beschäftigen, mit Traumatisierung und Hochsensibilität. Also es kann manchmal verwechselt werden. Ja? Also manche, also gerade die Hochsensibilität, die durch Trauma kommt, ist eben keine angeborene und wäre jetzt nicht unbedingt das, wovon wir reden, wenn wir von Hochsensitivität reden, weil wir sagen, wir reden von der Angeborenen. Jetzt kommen aber immer wieder HSB zu uns, die sagen, eigentlich ist mir egal, ob das jetzt angeboren ist oder ob
Genau,
ich
das
das jetzt
ist
seit einem Trauma habe, weil ich fühle mich so und es hilft mir, was ihr macht, ja, die schicken wir auch nicht weg. Ja? Also wenn wir jetzt, wir haben ja auch Traumatherapeutinnen dabei zum Beispiel, also das ist genauso eine Möglichkeit, daran zu arbeiten und etwas Wohltuendes, Unterstützendes kennenzulernen.
Das ist das, was ich vorher gemeint habe, ob das vielleicht auch durchaus im Laufe eines so reizüberflutenden Lebens oder wie du sagst, jetzt durch ein Trauma entstehen kann und dann gleichermaßen therapiert, diagnostiziert oder bearbeitet wird halt.
Also die Hochsensitivität ist ja mal nichts, was wir diagnostizieren, weil es keine Krankheit und Störung ist, sondern das kann man selbst einschätzen mit den Fragen. Und damit wird es auch nicht therapiert, weil es sozusagen eine Veranlagung ist und eine Variation des Normalen sozusagen und nichts, was wir uns wegtherapieren müssen. Nur die Begleiterscheinungen, wie eben, wenn ich jetzt reizüberflutet bin und im Burnout bin oder traumatisiert bin, das wären dann so Sachen, die man therapieren könnte. Ich habe auch gemerkt, dass es stärker geworden ist im Laufe meines Lebens. Jetzt kann ich sagen, okay, habe auch eine Ausbildung als Bewusstseinstrainerin gemacht. Ich habe meine Sinne und Übersinne nochmal zusätzlich geschärft. Ich habe viel in der Natur gelebt. Ich glaube, es hängt auch mit unserer Entwicklung zusammen. Also es wird immer alles schneller, lauter, noch mehr in kürzerer Zeit. Also es entwickelt sich viel, die Schwingung verändert sich. Also vieles spielt mit, meiner Meinung nach, dass ich manches noch stärker wahrnehme als früher. Und diese Beschleunigung, glaube ich, spüren sehr viele. Und dass sich das auswirkt, auch Nicht-HSP und diese Reizüberflutung, also betrifft ja auch Nicht-HSP.
Ja. Hast du für unsere hochsensiblen Zuhörer noch einen Tipp für die harte Zeit, die wir gerade durchmachen, dass man das vielleicht ein bisschen leichter erleben kann?
Ich glaube, jeder Mensch weiß, was einem gut tut. Also in die Natur gehen, sich ein entspannendes Bad machen, Salzbad zum energetischen Reinigen oder duschen, meditieren, Yoga machen, was auch immer. Also alles, was die Seele nährt und was gut tut, ist wohltuend. Hilft uns nicht, zu reizüberflutet zu werden und hilft uns, die Reizüberflutung abzubauen. Und wirklich über die eigenen Grenzen nicht drüber gehen, auf sich achten lernen, die innere Stimme achten. Also das ist ganz wesentlich. Gut geerdet, gut gehimmelt, gut zentriert zu sein. Da habe ich auch eine Meditation aufgenommen. Die gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben auf
Okay.
unserer Webseite ganz viele Informationen und hilfreiche Tipps drauf. Und auf unserem YouTube-Kanal gibt es einiges zu hören, was wirklich unterstützend sein kann und hilft in den Wogen des Alltags sozusagen.
Super. Wie findet man deinen YouTube-Kanal? Sag das nochmal schnell.
Das ist der YouTube-Kanal von Hochsensitiv Netzwerk. Also ist auch verlinkt mit unserer Seite hochsensitiv.net. Wenn ich bei Weiteres und Informationen im Web da reingehe, dann kann ich auch die Videos auf unserer Hochsensitiv-Netzwerkseite anschauen. Die sind verlinkt, also so eingebettet.
Super. Ja, dann wünsche ich unseren Zuhörern viel Spaß beim Stöbern und beim Meditieren. Danke dir, Sabine, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das nette Gespräch. Und ich wünsche dir noch viel Spaß. Und wir hören uns und sehen uns. Dann
Danke dir. Alles Gute.
tschüss, schönen Abend noch. Danke, ciao.
Ciao.
Wir freuen uns sehr, dass du uns zugehört hast. Mehr davon gibt's auf g-magazin.at.